Liebe Gemeinde, liebe Freunde der Philadelphia Ost MBG, ich möchte euch herzlich begrüßen zu diesem Jubiläumsgottesdienst. Es freut mich sehr, dass wir heute gemeinsam 30 Jahre der Treue Gottes feiern dürfen. Im Jahr 1990 wurde die Philadelphia Ost MBG als eigenständige Gemeinde gegründet. Und heute wollen wir zurückschauen, dankbar zurückschauen auf 30 Jahre des Wirkens Gottes. Und auch wenn wir diesen Gottesdienst als Online-Veranstaltung feiern müssen und wir es in den Familien und Kleingruppen unserer Gemeinde oder auch persönlich am Bildschirm tun, ändert das nichts an unserer Dankbarkeit. Was Gott in 30 Jahren Philadelphia Ost MBG hat wachsen lassen, das soll heute der Grundton sein von dieser Feier. Dabei geht es nicht einfach darum, die Vergangenheit oder prägende Personen unserer Gemeindegeschichte lobend hervorzuheben. Vielmehr wollen wir auf Spurensuche gehen. Wo erkennen wir in diesen 30 Jahren die Spuren davon, wie Gott sich Gemeinde gedacht hat? Und wenn wir auf diese 30 Jahre zurückschauen, gibt es vielleicht Dinge, die wir korrigieren müssen, wo wir uns neu orientieren müssen, wo wir neue Schwerpunkte setzen sollten. Was hat Gott mit unserer Gemeinde in der Zukunft vor? Diese und andere Fragen wollen wir heute durch Wort und Bild miteinander teilen. Und es wäre schön, wenn wir nachher, wenn wir in Kleingruppen oder in der Familie zusammensitzen und die Hamburger genießen zum Mittagessen, wenn wir dann noch ins Gespräch kommen über das, was wir gesehen haben, über die Fragen, die ich eben aufgeworfen habe, über unsere Eindrücke, die uns gekommen sind, wenn wir an diese 30 Jahre zurückschauen. Ich möchte diesen Gottesdienst einleiten mit den ersten Versen des Philipperbriefes. Hier beschreibt Paulus, wofür er Gott dankbar ist, wenn er an die Gemeinde denkt. In diesem Fall war es die Gemeinde von Philippi, aber das kann man genauso gut auch auf andere Gemeinden übertragen. Und er beschreibt auch, warum er zuversichtlich in die Zukunft schaut. Philipper 1, 2 bis 6. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich eurer gedenke, was ich allezeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle. Und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Gott hat vor 30 Jahren auch mit unserer Gemeinde sein Werk angefangen. Und wir können zuversichtlich sein, dass er das gute Werk, das er begonnen hat, auch vollenden wird, bis an dem Tag, wenn er wiederkommt. Zum Ablauf dieses Online-Gottesdienstes möchte ich heute Folgendes sagen. Wir werden drei Lieder hören und sehen, die auch zu unserer Geschichte gehören. Sie wurden unserem Filmarchiv entnommen. Dazwischen gibt es auch einen Beitrag für die Kinder. Und der Höhepunkt ist dann die Premiere eines sehr dynamischen Dokumentarfilms mit Interviews, Bildern, Eindrücken und auch geschichtlichen Daten. Ich möchte vor allem Matthias Neufeld und Kenny Gosen meine tiefe Anerkennung darüber aussprechen, dass sie so viel Zeit, Energie und Kreativität in diesen Beitrag gesteckt haben. Ich glaube, dieser Film kann und wird uns helfen, unsere Identität als Gemeinde zu stärken, teilweise vielleicht sogar neu zu definieren. Das ist unser Wunsch und Gebet im Pastorenteam und Gemeinderat. Wir beten. Herr Jesus Christus, du bist der Herr der Gemeinde. Dich beten wir an als unseren Erlöser, als den wiederkommenden Herrn. Und in der Zwischenzeit hast du uns beauftragt, deine Zeugen, deine Boten, deine Jünger und Jüngerinnen und Jünger zu sein. Und das wollen wir von Herzen gern tun. Denn wir wissen, dass nur so unser Leben voll Sinn und voll Freude ist, wenn wir das tun, wozu du uns beauftragt hast. Und Herr, wir danken dir für deine Treue in diesen 30 Jahren. Wir danken dir, dass du uns so reich gesegnet hast, mit verschiedenen Gaben, mit unterschiedlichen Menschen, die ihre Gaben dir zur Verfügung stellen, auch mit materiellen Gaben, mit vielen Gelegenheiten in der Mission, dir zu dienen. Und Herr, wir danken dir, dass in dieser Gemeinde dein Wort, dein Evangelium gepredigt wurde und wird. Und Herr, wir wollen dich darum bitten, dass wir dir weiter treu sind, dass wir bereit sind, in deinen Fußstapfen zu gehen, dich zu verherrlichen und zu deiner Ehre Gemeinde Jesu zu sein. Darum beten wir von Herzen auch um deinen Segen für diesen Gottesdienst. Amen.
Liebe Kinder, ich freue mich, dass ihr auch mitguckt. Wir feiern heute Jubiläum. Unsere Ost-MBG ist 30 Jahre alt. Uiuiui, das ist schon ein bisschen älter, als was ihr seid. Aber ich kann mich noch erinnern, als ich ein Kind war, dann stand ich da, wo das Büro jetzt ist. Da war noch damals kein Büro. Da hatten sie so ein Schleifenband und ich weiß, wir haben das geschnitten und da hat gejubelt und dann haben wir im Esssaal immer Gottesdienst gemacht. Ich weiß, Onkel Wesley war dann auch Teil von der Jugend schon. Da war ich natürlich ein bisschen älter als ich. Und er war Platzanweiser. Das kann ich mich noch erinnern. So, aber warum machen wir Gemeinde? Warum wollen wir feiern, dass unsere Gemeinde 30 Jahre alt ist? Und dazu habe ich ein paar Sonntagsschullehrer eingeladen. Die könnt ihr sehen, die kennt ihr auch schon alle. Und die wollen euch ein bisschen erzählen. Erstens mal die Frage. Warum überhaupt Gemeinde? Was bedeutet Gemeinde? Warum machen wir Gemeinde? Sollten wir Kinder auch Gemeinde machen? Tante Elfriede, was sagst du dazu?
Oh, ich sage gerne was dazu. Hallo Kinder. Ja, ich bin schon ein bisschen länger in der Gemeinde, 45 Jahre. Und ich war noch in der anderen Gemeinde. Aber wisst ihr was? Als ich mich bekehrte, war ich 17 Jahre alt. und ich suchte ein Haus, wo ich Jesus mehr kennenlernen durfte. Und das ist die Gemeinde für mich geworden. Die Gemeinde ist für mich ein Ort, wo wir zusammenkommen dürfen, wo wir Jesus, unseren Heiland, unseren Herrn, anbeten und loben und preisen dürfen. Wir durften hier viel von Jesus hören. Wir durften zusammen beten. Wir dürfen wie eine Familie zusammenkommen und ein Fest feiern. In der Gemeinde dürfen wir zusammen trauern. Wir dürfen uns auch was sagen lassen. Aber wir dürfen uns auch freuen, besonders wenn wir Taufest haben oder wenn Menschen wieder zurück in die Gemeinde kommen. Ich bin sehr dankbar, dass ich mich hier so zu Hause fühle. So, ich werde mal sehen, was diese noch zu sagen hat.
Ja, Kinder, für mich ist die Gemeinde wie eine zweite Familie. Da gibt es einfach noch mehr sowas wie Mamas und Papas und Schwestern und Brüdern. Und das ist einfach schön, dass man auf diese Art und Weise einfach noch eine zweite Familie haben kann.
Ja, liebe Kinder, heute möchte ich auch einmal sagen, wie wichtig mir diese Gemeinde ist. Ich bin jetzt schon so bei 25 Jahren in dieser Gemeinde. Aber taufen gelassen habe ich mir mal nicht in dieser Gemeinde, in einer anderen. Gemeinde ist für mich auch so wie ein Zuhause, eine zweite Familie. Und ein jeder wird gebraucht. Und wir sind ja auf unseren Glauben an Jesus getauft. Und Jesus ist auch der Grundstein hier in diesem Haus. Und ich fand dazu einen schönen Text, dass ein jeder, so wie ein Haus, das gebaut wird mit den verschiedenen Steinen, das Fundament ist so wichtig, ja, wie wir schon in dem Lied kennen. Ein Haus, das auf Sand gebaut ist, das fällt um. Und so ist das auch wichtig, dass die Gemeinde auf Jesus Christus darauf gebaut ist und dass jeder einzelne Baustein ist wichtig. Einen kurzen Text, den ich fand, der stammt aus Afrika, aber den möchte ich euch mal vorlesen. Das ist so: Wenn der Stein denken würde, ein einzelner Stein kann keine Mauer aufrichten, gäbe es keine Häuser. Wenn ein Wassertropfen denken würde, ein einzelner Wassertropfen kann keinen Fluss bilden, gäbe es keinen Ozean. Wenn das Weizenkorn denken würde, ein einzelnes Weizenkorn kann keinen Acker besehen, gäbe es keine Ernte. Wenn ein Sonnenstrahl denken würde, ein einzelner Sonnenstrahl kann keinen Tag erhellen, gäbe es kein Licht. So ist es auch in der Gemeinde. Ein jeder wird gebraucht, ob alt, ob jung. Ja, die Jugend, so wie Tante Alfriede schon sagte, die Jugend und die Kinder. Ein jeder wird hier gebraucht. Und dafür sind wir so dankbar, dass wir in der Gemeinde sind und uns einfach gegenseitig alle brauchen und hier auch näher Gott kommen.
Warum machen wir Sonntagsschule? Wir sind ja schon alle Sonntagsschullehrer. Warum machen wir Sonntagsschule? Weil wir nicht in der Kirche sitzen wollen? Ich glaube nicht.
Ich denke mal gerade, was ist Sonntagsschule und warum Sonntagsschule? Und jetzt, das Beispiel spricht davon, ein einziger Baum. Stell dir den mal vor, der steht auf einem Feld. Ringsherum steht kein anderer Baum. Nur ein einzelner. Jetzt kommt ein Sturm und der Sturm hat hohe Geschwindigkeit. Ein starker Wind. Der knickt den Baum einfach um. Warum? Weil der Sturm oder der Wind kann einfach an den Baum heran und da ist kein Schutz. Da sind keine anderen Bäume, die den Wind aufhalten können. Da sind keine anderen Bäume, die den Schutz bieten können. Und das ist das, was wir in der Sonntagsschule machen. Wir wachsen gemeinsam wie eine Baumgruppe. Eine Gruppe von Bäumen, die klein, groß, mittlig, dick, dünn, alle sind wir da und wir schützen uns gegenseitig. Und wenn der Wind dann kommt, und das sind die Anfechtungen vom Satan, wir schützen uns gegenseitig, dass der Wind uns nicht umknicken kann. Und das finde ich immer so schön. Und egal, ob du jetzt jung bist oder schon älter bist oder ganz alt bist und so richtig dicken Stamm hast, wir brauchen uns gegenseitig. Und das ist Sonntagsschule und später die Gemeinde für mich.
Ja, und ich brauche einfach nur wieder das Bild von der Familie, liebe Kinder. Wir brauchen uns gegenseitig, um Familie zu sein. Also brauchen wir uns auch gegenseitig, um Sonntagsschule zu machen. Wir können nicht Sonntagsschule machen ohne euch. Und wir freuen uns immer, jedes Mal, wenn ihr alle dabei seid. Und ich in meiner Klasse habe es schon irgendwann auch mal gemerkt, dass die Kinder vielleicht manchmal fragen, wo bleibt denn mein Freund oder mein Kamerad? Und das finde ich einfach so schön, dass wir uns gegenseitig vermissen. Und ich glaube, in diesem Jahr haben wir alle ganz besonders gelernt, was es heißt, wenn wir uns nicht sehen dürfen. Wir haben das viele Monate erlebt. Und ich muss euch ganz ehrlich zugeben, für mich war das eine Riesenfreude. Ich konnte das fast nicht glauben. Jetzt, wo wir im Oktober angefangen haben, dass so viele Kinder gleich zum ersten Mal kamen, das bewies mir einfach, wir haben uns vermisst. Und ich wünschte mir, dass die Sonntagsschule für euch auch ein Wohlfühlort bleibt, dass ihr gerne kommt, dass ihr bereit seid, das, was ihr schon alle zu Hause gehört und gelesen habt mit euren Eltern, die ganzen Bibelgeschichten, dass wir aus dem heraus immer noch Neues dazu lernen können, dass wir uns gegenseitig mitteilen können. Und die Erfahrungen untereinander, die helfen uns auch zu wachsen und im Sturm fest zu bleiben, so wie Tante Daisy das schon sagte. Und ich wünsche mir das einfach für euch, dass ihr das auch so sehen könnt. Und der Herr Jesus sagt ja in seinem Wort, wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und das wünsche ich mir.
So, dann wollen wir noch Onkel Wesley hören.
Wisst ihr, Kinder, wer von euch kann alle Flöte spielen? Ich kann es nicht. Ja, ich kann, aber das hört sich dann nicht so gut. Da war mal vor langer Zeit, das fängt anders an, es war einmal vor langer Zeit ein König, der hat ein großes Schloss und jeden Morgen piepte da ein so ein Soldat mit einer langen Flöte, hoch auf dem Turm, jeden Morgen um 6, 10 Minuten lang. Ein wunderbares Lied und jeden Morgen dasselbe Lied. Die Sache war, dass weit entfernt waren noch viele andere Schlösser. Und die hatten alle so einen Piepmann da auf dem Turm. Und die piepten alle ein anderes Lied, anderes Lied, anderes Lied. Und der König von diesem Schloss, der hatte einen Sohn. Und der Sohn ging eines Tages auf Jagd. Bloß das Problem war, der Sohn, der hatte kein Handy mit Maps. Das war vor langer Zeit. Und der Sohn hatte sich verirrt. Und wisst ihr, wie der Sohn zurückfand? Der fand zurück, indem er im Wald umherging und all die Flötentöne hörte. Auf einmal hörte er den richtigen Flötenton. Und dann wusste er, das ist das Haus von meinem Vater. Und Kinder, genauso wollen wir als Sonntagsschule, dass ihr lernt, und ich und wir auch alle noch immer, den richtigen Ton von unserem Vater zu hören, von unserem Vater im Himmel. Da kann Sonntagsschule uns helfen.
Danke. Ich glaube, das ist auch ungefähr das, was Onkel Dennis euch auch sagen wollte. Er konnte heute nicht dabei sein, aber er sagt, wir wollen euch vorleben, wie das mit Gott ist, damit ihr wisst, wie Gott ist, damit ihr sehen könnt, wie Gott ist und was er sagt. So, liebe Kinder, wir wünschen euch einen sehr schönen Sonntag. Liebe Sonntagsschullehrer, ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Ciao, auf Wiedersehen.
Deine Güte, die dir nicht mehr, Herr, deine Güte, die dir nicht mehr. diesem Jahr feiern wir als Gemeinde 30 Jahre Philadelphia Ost MBG. Das ist eine lange Zeit und viel Grund zur Freude und Dankbarkeit. Daher haben wir unsere Jubiläumsfeier unter das Motto gestellt, was Gott in 30 Jahren hat wachsen lassen.
Es sind nicht die treuen Gläubigen, welche die Gemeinde bauen. Es ist Christus, der seine Gemeinde durch treue Gläubige baut.
Jesus selbst baut seine Gemeinde. Liebe Kinder, liebe Jugend, liebe Gemeindefamilie, lasst uns etwas zurückschauen und erkennen, was Gott in 30 Jahren hat wachsen lassen. Ende der 70er Jahre nahm die Anzahl der Gemeindeglieder der MBG Philadelphia stark zu, da die Abwanderung zum großen Teil zum Stillstand gekommen war. So wurde Mitte der 80er Jahre der Raummangel in der Kirche der Brüdergemeinde immer akuter. In der Gemeinde wurde daraufhin am 25. Januar 1987 eine Studienkommission ins Leben gerufen. In diesen letzten Jahren wurde man sich dessen aber immer bewusster, dass man mehr Raum für Bibelklassen, Sonntagsschule und Jugendarbeit brauchte.
Als ich Jugendlicher war, dann wollte man ein Jugendzentrum bauen und das gab nichts. Die Ziegel wurden schon gekauft und so weiter, aber das gab irgendwie nichts. Es endete dann mit dem alten Stall. Und irgendwann kam die Frage wieder auf wegen Neuorientierung und Jugendzentrum. Und dann wurde aber auch klar, dass die Gemeinde zu groß war und das Gotteshaus zu klein war. Das wäre eine Teilung, wäre wahrscheinlich nicht nur gut, sondern auch ratsam. Und deshalb will ich auch sagen, das sind äußere Umstände und innere Beweggründe. Ja. Die äußeren Umstände waren einfach die, dass auch das Sonntagsgottesdienstsystem, das in den Dörfern lief, auch nicht mehr befriedigend war und dass in den Gottesdiensten einmal im Monat, Gemeindesonntag genannt, man auch nicht mehr das alles durcharbeiten konnte, was man wollte. Und man dachte daran, vielleicht doch eine Teilung zu machen und dann die Gemeinde so zu strukturieren, dass sie jeden Sonntag sich trifft. Das hat natürlich auch viel Worte gekostet und viel Gedanken gebracht. Und manche Leute waren damit weniger zufrieden als andere. Es geht also nicht nur um Raummangel. Es ging auch um eine Neuorientierung. Wie kann die Gemeinde wachsen, geistlich wachsen? In den Gesprächen begegneten sich Tradition und biblische Konzept von Gemeinde mehr oder weniger frontal, würde ich mal sagen. Es kamen Meinungen sehr hart aufeinander und manche glaubten mehr Recht zu haben als andere. Es kam vor, dass Glieder unserer Gemeinde in einem inneren Konflikt standen. Ja, sie wollten eine Gemeinde, die biblisch ausgerichtet war, aber die Tradition wollten sie auch beibehalten. Doch dazu war nicht Raum. Das Interesse wecken, um mit dem Wort Gottes leben zu wollen, dazu braucht es verbindliche Gemeindemitgliedschaft. Und diese Verbindlichkeit war wegen der Gewohnheit der Sonntagsgottesdienste in der Kolonie nicht möglich. Wir haben uns dann geeinigt, dass wir drei Themen anreißen würden. Das eine ist, was ist Gemeinde? Eine Neuschöpfung Gottes. Wozu existiert die Gemeinde? Evangelisation und Erbauung. Und welches ist das Ziel der Gemeinde? Mission. Das waren also die drei Vorträge, die vor der Teilung, vor dem Sonntag kamen. Und am Sonntag hat Erich Giesbrecht dann die Predigt gehalten, pflüget ein Neues. Er hat sehr viel gewagt an dem Sonntag und die Predigt wird bis heute geschätzt. Es war eine sehr gute Predigt. Die Neuorientierung bestand dann darin, dass die Leute willig waren, neu anzufangen. Es war kein Konzept vorgeschrieben, es war auch kein Programm vorgeschrieben, Aber im Großen und Ganzen waren die Leute dabei, neu anzufangen. Sowohl in der ersten Kirche, das heißt in einem alten Gebäude, wie auch in dem neuen Gebäude.
Die Ergebnisse der Studienkommission blieben nicht ohne Erfolg. Theo Unruh berichtet über die Erkenntnisprozesse, die dann zur friedlichen Teilung der MBG Philadelphia führten, die damals bereits 677 Glieder zählte.
Und wenn ich mich so zurückerinnere, sind mir besonders zwei Sachen sehr wichtig in Erinnerung geblieben. Das eine ist, dass man den Prozess sehr offen und sehr transparent durchführte. Also man hatte nicht sich schon für eine Sache entschieden und versuchte, die Gemeinde dafür zu motivieren oder zu überzeugen, sondern man ging an das Thema ganz offen ran und sagte, wir haben ein Problem und wir müssen eine Lösung finden und dann irgendwann zu einer Entscheidung kommen. Und das ist für mich das Zweite, was für mich damals schon wichtig war und im Nachhinein immer wichtig gewesen ist. Irgendwann sagte man als Gemeinde, es gibt zwei Alternativen. Die eine ist, wir bauen da groß. Oder die zweite Alternative ist, wir bauen ein neues Gemeindezentrum auf und teilen uns dann in zwei Gruppen. Die Gemeindestunde, wo man diese Entscheidung machen wollte, wurde gut vorbereitet, bei Zeiten bekannt gegeben. Und auf der Gemeindestunde wurde dann eine Entscheidung gemacht. Jeder dürfte dafür stimmen, wofür er glaubte, dass es richtig war. Die Alternative, dass man ein neues Gemeindezentrum aufbauen wollte, dass man sich dann aufteilen wollte, hatte die meisten Stimmen. Und diese Entscheidung hat man nachher niemals mehr in Frage gestellt. Das ist für mich eine sehr entscheidende Sache. Also man fing dann an zusammen, also gleich nach dieser Gemeinde wurde eine Baukommission gewählt, die dann auch das Grundstück suchen sollte. Und man hat mit dem Bau angefangen. Und an dieser Entscheidung, die an dem Abend gemacht wurde, ist niemals mehr gerüttelt worden. Das hat man zusammen durchgeführt. Man hat das neue Gemeindezentrum aufgebaut. Als es dann bis zur Teilung kam, durfte jeder sich entscheiden, zu welcher Gemeinde er gehen wollte.
Auf einer Gemeindeberatung am 3. Juli 1988 stimmten 273 Personen für die Aufteilung der Gemeinde und 149 Stimmen waren für eine Großgemeinde. Damit war die Entscheidung gefallen, dass man eine zweite Brüdergemeinde in Philadelphia gründen wollte. Nachdem nun die Entscheidung gefallen war, dass man eine Gemeindeteilung machen wollte, wurde auf einer Gemeindeberatung am 19. Juli 1988 eine Baukommission gewählt, die den Bau eines neuen Gemeindezentrums vorantreiben sollte.
Nachdem es klar war, dass wir uns als Gemeinde teilen wollten und nicht auf dem Hof weiterbauen wollten, bekamen wir von der Baukommission aus den Auftrag, nach einem passenden Grundstück zu sehen, zu schauen. Und wir haben diese Aufgabe dann auch ernst genommen. Und dabei war folgende Richtlinie für uns verbindlich. Es war nicht nur eine Person, sondern verschiedene Personen suchten nach Land. Wir wollen im Osten von Philadelphia ein Landstück kaufen. Das zweite war, es soll möglichst ein Kampfgelände sein, also ein Gelände mit Kampfboden. Und es kann nicht kleiner als 2 oder 2,5 Hektar sein. Und mit diesem Auftrag sind wir dann losgezogen und haben dann herausgefunden, dass so ein großes Landstück in Philadelphia zu finden, mit den Bedingungen, das war gar nicht so einfach. Und dann sind wir durch die Straßen gefahren, haben links und rechts geschaut und an einem Sonntag gegen Abend fuhren ich und meine Frau hier die Carlos-Castada-Straße runter. Und dann kamen wir vorbei hier bei diesem Gelände und es war ein Ackerfeld. Es war damals gerade sauber und als wir das am Gegenabend so sahen, dann hielten wir an und dann schauten wir nicht nach links, dann schauten wir nur nach rechts und stellten fest, dass dieses ein ideales Grundstück sein würde, wenn wir die Erlaubnis kriegen, hier einen Gemeindebau oder ein Zentrum für eine Gemeinde aufzubauen. Und wir haben uns damals geeinigt und da möchte ich sagen, dass Erich Giesbrecht da eine sehr gute Arbeit mit uns zusammen machte. Er sagte, wir wollen nicht eine lange Reihe Klassenräume, sondern wir wollen ein V machen. Und vorne würde dann der Esssaal sein, der Versammlungsraum, und gleich anschließend in einem V würden dann die Bibelklassen gebaut werden. Und es dauerte nicht lange, dann fingen wir an, Ziegel zu fahren. Ich glaube, dass die ganze Arbeit so reibungslos und so in Einigkeit verlaufen konnte. Das hatte damit zu tun, dass wir damals Leute in der Leitung der Gemeinde hatten, die eine Vision hatten, die bereit waren, auch zu opfern und die auch den Draht zur Gemeinde hatten.
Als der Bau fertiggestellt war, ging man an die Arbeit der Gemeindeteilung. Nachdem die Prediger und Diakone etwa gleichmäßig verteilt waren, durften sich jede Person frei entscheiden, zu welcher der zwei Gemeinden sie gehören wollte. So konnte eine harmonische Gemeindeteilung durchgeführt werden. Am 21. Oktober 1990 wurde dann im Beisein vieler Besucher das neue Gemeindezentrum eingeweiht. Am 4. November versammelten sich dann schon beide Gemeinden separat in ihren jeweiligen Gemeindehäusern. Mit diesem Datum löste sich die MBG Karlsruhe auf, deren Glieder sich einer der beiden Gemeinden anschlossen. So gab es nun in Philadelphia zwei separate Gemeinden. Von den insgesamt rund 700 Mitgliedern entschieden sich 63% für die MBG Philadelphia und 37%, also 256 Mitglieder, für die Philadelphia Ost-MBG. Die Entstehung der Philadelphia Ost-MBG hatte für die Karlsruher MBG eine besondere Bedeutung. Prediger Jakob Klassen, der bis zu diesem Moment der Gemeindeleiter der Karlsruher MBG war, schildert die Situation.
Von 1932 bis 1990 existierte in der Harbiner Ecke in Karlsruhe eine Brüdergemeinde. In den ersten Jahrzehnten wuchs die Gemeinde ständig. Aber in den späteren Jahren nahm die Gliederzahl durch Abwanderung bzw. Wohnungswechsel ständig ab. Als es dann in der Philadelphia-Mennoniten-Brüdergemeinde beschlossen wurde, eine neue Kirche zu bauen, mit der Absicht, die Gemeinde aufzuteilen, erwägten die Geschwister in Karlsruhe, sich diesem anzuschließen. Der Antrag wurde genehmigt. Und Ende November 1990 wurde die Gemeinde aufgelöst. In einem schönen Programm.
Als sich die Philadelphia Ost-MBG organisierte, wurden die Brüder Jakob Lepp zum Gemeindeleiter und Jakob Klassen zum Gehilfen für ein Jahr gewählt.
In der Kirche waren anfänglich auch nur leere Bänke. Es fehlten Stühle, es fehlten Tische, es fehlte Besen und Schippe, alles, das war nichts da. Und die Kasse war leer. Dann gab der Herr dem Wirtschaftskomitee einen originellen Gedanken, und zwar einen Schauer für die Gemeinde zu organisieren. Es klappte wunderbar und es lohnte sich. Da kamen viele Sachen zusammen. Vielleicht sind manche heute noch da. Der Tisch, ich nehme an, der ist noch da. Zwei Uhren wurden gespendet und vieles, vieles anderes mehr. Und wir konnten ruhig die Arbeit tun.
Seit Beginn der Philadelphia Ost-MBG hat man sich schwerpunktmäßig für Familie, Sonntagsschule, Jugendarbeit und Bibelklassen konzentriert. Für die Bibelklassen und Sonntagsschule hatte man die entsprechenden Räume.
In der Sonntagsschularbeit musste alles neu organisiert werden. Eine wunderschöne Arbeit. Es gab genug Sonntagsschulräume. Tische, Bänke, Tischchen und Stühlchen sowie Schränke konnten gekauft werden. Es standen Finanzen zur Verfügung, um den Spielplatz nach und nach auszubauen. Auch wurde uns erlaubt, neues Material für die Sonntagsschule zu erwerben. Für die Sonntagsschularbeit hatte die Teilung der Gemeinde viel Vorteile. Die Klassen waren kleiner, auf dem Hof gab es mehr Platz zum Spielen und mehr Mitarbeiter, deren Herz für Jesus schlägt, konnten arrangiert werden. Für uns war es von großer Bedeutung, dass die Gemeinde aus Karlsruhe zu uns kam und mehrere tüchtige und willige Sonntagsschullehrer mitbrachte. Ich entsinne mich an ein Jahr, wo alle gefragten Mitarbeiter zusagten, den Sonntagsschuldienst zu übernehmen. Das war ein besonderes Erlebnis. Die Sonntagsschularbeit ist eine schöne Arbeit. Wir dürfen zukünftige Männer und Frauen formen, helfen und ihnen die Liebe Jesu in die Herzen sehen. Für mich waren die 3 Jahre, wo ich die Sonntagsschulleitung haben durfte, eine wunderbare Herausforderung. Ich habe besonders die Mitarbeit der Sonntagsschullehrer sehr geschätzt und dadurch meine Gemeinde sehr lieb gewonnen.
Für die Bibelklassen und Sonntagsschule hatte man die entsprechenden Räume. Der geräumige Esssaal wurde für Gottesdienste und Familienabende gebraucht. Lediglich für die Jugendarbeit fehlten die entsprechenden Installationen. Der erste Jugendleiter war Horst-Dieter Jans.
Ich habe mich sehr gewundert, wie viel Offenheit immer wieder da war vom Gemeinderat, auch von den älteren Brüdern. Das hatte ich denen eigentlich nicht so zugetraut, aber ich war positiv überrascht, dass wir allerhand Neues auch ausfinden durften. Zum Beispiel gab es ja hier damals noch nicht den Tinglado und wir machten uns Gedanken, wie erreichen wir die Jugendlichen. Und dann haben wir mit dem Jugendkomitee an den Samstagen Nachmittagen Lampen zurechtgefertigt und haben hier auf dem Ende zum Südflügel von den Sonntagsschulräumen unsere erste Volleyballkancha eingerichtet. Da haben wir das dann eben gemacht und die Pfosten aufgestellt und Alf Warkentin, der Elektrizist, hat geholfen, die Lichter einzurichten und waren nicht alle begeistert, vielleicht von dem Ort, wo wir das machten, aber man ließ uns einfach Raum und ich glaube, das war so der Anfang der Spielabende der Jugend in der Gemeinde. Ja.
Ab 1992 wurde Bruder Erich Sawatzki zum Gemeindeleiter gewählt. Gleich in den ersten Jahren wurde dann auch das Wärterhaus gebaut und ein Wärter-Ehepaar konnte die Verwaltung des Hofes und der Gebäude übernehmen. Einige Jahre später, unter der Jugendleitung von Heinz-Dieter Giesbrecht, konnte dann auch ein Jugendzentrum aufgebaut werden. Das war ein besonderer Schritt, da sich die Gemeinde entschied, erst den Jugendtinglado zu bauen, bevor man den Bau einer entsprechenden Kirche in Angriff nehmen würde.
Als wir dann ein paar Jahre später mit diesem Bauplan für ein Jugendzentrum ankamen, hat die Gemeinde erstaunlicherweise sehr positiv darauf reagiert. Es war so, dass wir ja 2 Pläne hatten, einen kleineren und einen größeren. Und wir waren vorsichtig, aber Heinz-Dieter Giesbrecht hatte die Gabe, das so gut vorzustellen vor der Gemeinde und so gut zu begründen, dass man sich bei der Gelegenheit sogar für den größeren Plan entschieden hat. Es war wirklich ein großer Schritt, denn es gab ja praktisch noch gar kein Jugendzentrum irgendwo. Es gab auch praktisch noch gar nicht wirklich Tinglados. Es gab noch nicht wirklich so eine großen Dächer, die Maßstab sein könnten. Und wir haben das Projekt vorgestellt und die Gemeinde, wir haben ja damals auch gesagt, wir würden das nicht vom Gemeindebudget machen, sondern wir als Jugendarbeiter und ich war damals Erziehungsleiter, wir würden das Geld zusammensammeln. Ja, das ging nicht über die Gemeindekasse. Und das hat alles zusammen dann bewirkt, dass die Gemeinde das bewilligt hat.
Mit viel Mut und Begeisterung ging man an die Bauarbeit des Jugendzentrums ran, wobei die Jugend tatkräftig mitwirkte mit Färben, Maschendrahtziehen, Erdeschaufeln und natürlich mit verschiedenen Projekten, um für die Finanzen zu werben.
Naja, das gab damals noch kein WhatsApp. Also das WhatsApp war dann die Straße entlangfahren und Jugendliche einladen. Wir wollten ja, also dass viele eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung hatten in erster Linie und zweitens auch, dass die dann auch den Gemeindehof ein bisschen besser kennenlernen. Und Und das haben wir uns dann mit meinen Freunden Wesley, Peter und Rainer, wir sind oft die Straßen entlang gefahren und haben eingeladen, also wen wir so kannten. Und ich glaube, wir bekamen auch eine schöne Gruppe hier zusammen. Der Platz hier für die Jugend finde ich gut. Das gibt der Jugend oder uns damals ein Zugehörigkeitsgefühl. Wir fühlten uns dadurch auch in die Gemeinde mit aufgenommen oder als ein Teil der Gemeinde. Und ja, das gibt der Jugend Freiraum, zu wachsen und Spaß zu haben, auch in der Gemeinde. Das war eine sehr schöne Zeit. Wir hatten viel Jugend. Das war hier, waren alle voll motiviert, dabei zu sein und die Programme zu gestalten. Und von der Gemeinde aus haben wir immer das Gefühl gehabt, dass die sehr wohlwollend diesem Projekt gegenüberstanden und dass das ganz besonders von der Gemeindeleitung, von unserem damaligen Gemeindeleiter Erich Sawatzki, dass der das auch sehr begrüßt hat. Also ich habe es immer so gefühlt, das war wirklich von der Gemeinde geschoben und die wollten das auch, dass sich die Jugend hier traf. Was ich dazu sagen möchte, ist, ein Zentrum alleine genügt nicht, einen Platz hinzustellen. Also das muss schon eine Herzenssache sein von den Leitern, die das Projekt schieben oder so, dass die dann, dass das auch eine lebendige Jugendarbeit wird.
Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Gemeindearbeit waren die Bibelklassen, die an den Gemeindesonntagen stattfanden. Schnell merkte man, dass dafür ein Gemeindesonntag im Monat nicht ausreichen würde.
Man suchte mehr die Gemeinschaft und man sehnte sich nach klarer Lehre. Das wurde immer wieder ausgesprochen. Und es sollte etwas geschehen. Gleich nach der Teilung herrschte große Begeisterung in der Gemeinde. Man traf sich zur Einleitung und ging dann in die jeweiligen Bibelklassen. Aber man merkte, damit vergeht kostbare Zeit, die man verloren hatte. Dann kamen wir morgens zusammen und gingen gleich in die Bibelklassen hinein. Aber auch dann kam die Gemeinschaft zu kurz. Und die 2,5 Stunden, die wir hatten, waren wieder so schnell vorbei. Um endlich mehr Zeit für Gemeinschaft zu haben, haben wir uns geeinigt, an jedem vierten Sonntag im Monat uns als Gemeindefamilien zu treffen und ein Programm, frei Unterhaltung, Austausch, zusammen essen, was mitgebracht worden war, und ein Abendprogramm. Aber dabei merkte man, hier ist nicht die ganze Familie dabei. Vor allen Dingen die Teenager und so weiter, die wollten nicht dabei sein. Und manche aus den Dörfern waren auch nicht dabei. Dachten wir uns so, das ist auch nicht die Lösung. Dann wurde der zweite Dienstagabend im Monat, in jedem Monat, als Gemeindestunde bezeichnet. Und wir riefen zusammen. Aber Dienstag war ja Werktag. Und viele waren dann irgendwo und konnten nicht dabei sein. Die Teilnahme war zu klein. Wir konnten keine Beschlüsse durchfassen, festlegen für die Gemeinde und so weiter. Und schließlich kam die Frage, was können wir noch tun? Dann wurde am 7. Dezember 1997 der Gemeindebeschluss gefasst, ab Anfang 1998 versammeln wir uns pünktlich zweimal monatlich. Das war die beste Lösung, um mehr Gemeinschaft zu haben.
Ein weiterer Schwerpunkt waren auch die Hauskreise, in dem die ganze Gemeinde in Hauskreisgruppen eingeteilt wurde. Der Frauenverein organisierte sich selbst zu regelmäßigen Veranstaltungen. Ein besonderer Aspekt des Gemeindelebens war auch das gemeinsame Singen und der Gemeindechor. Bruder Helmut August führte für viele Jahre den Chor und die schönen, inhaltsreichen Lieder waren für alle zum Segen. Reinhold Regier ist wohl von Anfang an dabei gewesen.
Ich wurde Ende 1991 eingeladen, im Chor mitzusingen. Und dann fing ich dann irgendwann Anfang 92 oder so an, im Chor mitzusingen. Und dann wurde ich im Mai 92 wurde ich dann aufgenommen in dieser Gemeinde. Ja. Mir hat Singen immer gut gegangen. Und deshalb habe ich auch die Gemeinschaft gesucht. Und im Chor, denke ich, da hat man auch eine gute Gemeinschaft mit Gläubigen. Und dadurch kann ich auch sagen, bin ich im Glauben sehr gewachsen. Ja.
Intensive Lehre, Gemeinschaft und Bibelstudium haben meist als Folge, dass man von seinem Glauben zeugt. Und das belebt wiederum die Missionsarbeit.
In der Zeit erfreuten sich die Bibelklassen ganz großer Beliebtheit. Das wiederum führte zu mehr regerem Einsatz in der Missionsarbeit. Und in einem Gemeindebericht von 1995 fand ich folgende Aussage: Die Philadelphia Ost-MBG ist in verschiedenen Missionsprojekten beteiligt. So zum Beispiel Lichten-Indianern, die ASIM, ZB30, Chaco-Radio-Mission, die Brasilianer-Mission in Philadelphia und die Konferenzmissionsarbeit, die von der Konferenz aus getan wurde.
Während nach der Teilung die Missionsarbeit in Coronel Toledo eher von der MBG Philadelphia wahrgenommen wurde, fiel die Betreuung der Deutsch-Brasilianer in Philadelphia der Philadelphia Ost-MBG zu. Immer wieder wurden kleine Veranstaltungen durchgeführt, da wir ja in unserer Gemeinde Mitglieder hatten, die Portugiesisch sprachen. Bald gab es einen intensiven Gebetskreis, der sich in besonderer Weise dieser Volksgruppe widmete. Ab 1995 konnte unsere Gemeinde das Ehepaar Melvin und Linette Schartner für 6 Jahre für diese Missionsarbeit anwerben.
Mir wurde das sehr wichtig. Das ist eine sehr schöne Zeit gewesen, mit guten Momenten und auch sehr schweren Momenten. Ja. Wir müssen sagen, dass wir die erste Zeit mit Fahrrad fuhren, die Brasilianer besuchen. Später ein Gemeindebruder, der kauft ein Honda Setenta. Und mit dem fuhren wir dann die Leute besuchen. Das war so eine Kontaktaufnahme, die ersten Jahre. Da bekehrten sich Leute. Wir hatten dann Bibelstunden. Und ich glaube, viele werden sich auch erinnern von den Jugendlichen von damals, dass wir viele Mal Kinderbibelwochen gemacht haben. Da haben viele Jugendliche mitgeholfen von der Ostgemeinde. So haben wir das damals angefangen. Es war eine schöne Zeit. Hier in der Gemeinde war eine Gruppe, ältere Brüder, ältere Geschwister, die haben diese Arbeit ganz im Herzen gehabt. Ja? Und die trafen sich regelmäßig, hatten Gebetsstunden. Und ich glaube, deswegen ist später eine Gemeindegründung passiert.
Nach diesen Vorbereitungsjahren wurde Missionar Horst Brunner eingeladen, um uns in der Gemeindegründung der Nova Alianza behilflich zu sein. Eine Reihe Gemeindeglieder unserer Gemeinde nahmen nun wöchentlich an den portugiesischen sprachigen Gottesdiensten teil und unterstützten diese Arbeit über mehrere Jahre, indem sie einfach versuchten, immer dabei zu sein.
Dann sahen wir, es muss ein wirklich ein neuer Ansatz gemacht werden. Wir hatten dann hier, ich glaube, das war im September, eine Gebetsabende, wo einige Leute besonders für die Brasilianer Arbeit beten wollten. Und wir waren auch mit dabei, Helmut Giesbrechts waren dabei und andere. Und dann luden wir den Missionaren Horst Brunner ein. Wir machten eine Campagna Evangelistica und so weiter. Und dann wurde diese Kerngruppe wurde gebeten, hey, wollt ihr diese Arbeit weiter unterstützen? Und als Stützfaktoren in dieser Arbeit dienen? Und wir haben damals dazu Ja gesagt. Aber die Arbeit hat uns auch belastet. Wir haben gesehen, wie wir immer sagen, el diablo va como león rugiente en busca quien devorar. Das bedeutet, auch da waren viele Anfechtungen und Gläubige sind gefallen. Wir haben Eheprobleme lösen müssen und wir haben auch Glieder verloren. Aber es hat so viel Spaß gemacht zu sehen, wenn Leute sich bekehrten, wenn die sich zur Taufe anmeldeten. Und mir persönlich hat das wirklich Freude gemacht, diese jungen Brasilianer Christen auch da zu taufen und sie so in die Gemeinde einzuführen. Ich glaube, das sind 12 Jahre, die wir niemals wegstreichen werden, wo wir vielleicht weniger auf Hochzeiten gewesen sind, aber mehr in dem Bereich uns beteiligt haben. Es war eine segensreiche Zeit.
Als die Nova Alianza eine gewisse Stabilität erreicht hatte, sahen wir uns als Gemeinde nach einem neuen Missionsprojekt um. Gerade in dieser Zeit wurde uns von Bruder Heinz Bergen Poço Colorado warm ans Herz gelegt. Und so stiegen wir als Gemeinde langsam in diese Arbeit ein.
Es ist schon interessant, wie Gott oftmals die Gemeinde führt und auch besonders in Bezug auf Mission. Manchmal beschwert man sich darüber, dass die Pioniermissionare einfach ihren Weg gehen, ohne viel mit der Gemeinde abzusprechen. Und ohne solche Pioniermissionare würde auch vieles überhaupt gar nicht in Bewegung kommen. Und eine Geschichte, die wir in unserer Gemeinde erlebt haben, ist zum Beispiel mit Heinz Bergen, der als unabhängiger Missionar sozusagen von ZP30 aus einfach in der Gegend herumfuhr und Hörer besuchte. Und irgendwann um das Jahr 2000 herum hörte er beim Fahren Radio Paipuku. Und da waren Bewohner aus Poço Colorado und die beschwerten sich darüber, dass sie zu den Vergessenen gehören in Paraguay. Und das traf ihn irgendwie im Herzen. Und er fing an, auf eigene Initiative, so wie Pioniermissionare sind, ohne viel zu fragen, Hausbesuche zu machen in Poço Colorado, Leute zu versammeln zum Bibelstudium. Mit der Zeit entstand ein kleines Häuschen, einfach. Es wurde ein Evangelist angestellt, der da wohnte. Es fingen an, Versammlungen zu geben. Und Heinz Bergen war aber auch Mitglied in unserer Gemeinde und er fing an, darüber zu erzählen. Und er fing an, uns hinein zu verwickeln in dieses Projekt, besonders das Missionskomitee. Und seine Idee war dann auch sehr schnell, wenn hier, nachdem dann die ersten Taufen auch passiert waren, wenn hier eine Gemeinde entsteht, dann braucht die eine Muttergemeinde. Und ich war damals junger Gemeindeleiter und weiß noch, dass Heinz Bergen da sehr entschieden war, auch nicht groß verhandelte. Das war ihm einfach klar, ja, wir sind jetzt dran, ja, Ost ist jetzt dran, ja, und fertig. Und dann muss es losgehen. Und 2004 übernahmen wir das dann praktisch von ZP30, das Projekt, und machten das zu einem Gemeindeprojekt mit Heinz Bergen zusammen. Er hat in der ersten Zeit noch sehr intensiv das begleitet.
Die Jugendarbeit hat sich seitdem voll mit diesem Missionsprojekt identifiziert und mitgearbeitet.
Ja, also bei so einen Missionseinsätzen, das fing immer mit den Planungen an. Da wir ein paar Tage dort blieben, musste alles geplant werden. Zum Beispiel, wie und wo würden wir schlafen, essen und dann eben das ganze Programm, das man mit den Kindern durchführen würde. Damals gab es ja noch nicht das Internat, so wir blieben als Jugendgruppe meistens in diesem Hotel Buffalo Bill. Von Buffalo Bill kamen wir dann mit Autos bis Poço Colorado jeden Tag und fingen da unser Programm an. Das war dann immer eine Geschichte, Singzeit, Bibelverse, Spiele, wo viele Preise auch vergeben wurden, was sehr wichtig war für die Kinder. Außerdem war ein Highlight immer der Imbiss. Für den Imbiss hatten wir immer selbstgebackene Kuchen mit, die wir von den Frauen aus der Gemeinde gefragt hatten. Und dazu gab es dann zuckersüßen Carissia-Saft. Das war der Highlight. Und damit schloss meistens dann ein Kinderprogramm ab. Und dann gab es nachmittag wieder eins. Und oft gab es am Abend dann noch ein Programm mit den Erwachsenen.
Und ich würde sagen, mal abgesehen davon, ob und wie viel Segen wir als Ost-MBG in Pozo Colorado gewesen sind, ist Pozo Colorado für uns zum Segen geworden. Viele aus unserer Gemeinde haben eine andere Sicht in Bezug auf die arme Bevölkerung im Chaco bekommen, auch in Bezug auf, wie man mit Latinos überhaupt redet oder in Verbindung kommt. Viele haben sich überwunden, auch ihre Begrenzungen von Sprache und so weiter einfach nicht mehr als ein Hindernis anzusehen, sondern einfach auf die Leute zuzugehen. Viele Jugendliche haben Einsätze gemacht in Pozo Colorado. Manche haben gesagt, dass sie da ihre Berufung zur Mission oder zum Bibelstudium bekommen haben. Es sind sehr viele Sachspenden vermittelt worden. Bis heute ist es noch so, wenn zu Sachspenden aufgefordert wird, dass eigentlich immer mehr als genug da zusammenkommt. Und wir durften dann auch gerade durch die Jugendarbeit, die machten Hausbesuche und so weiter, haben festgestellt, mit einmal, da sind so viele Kinder, fremde Kinder in den Häusern untergebracht, die von den Estancias kommen und die da zur Schule gehen, weil das weit und breit die einzige nationale Schule ist. Und so entstand die Idee von einem Kinderheim. Es wurde ein Kinderheim gebaut, 2008 eingeweiht und dann 2016 noch ziemlich erweitert, auch mit einer Pastorenwohnung. Die Kirche wurde gebaut, 2011 eingeweiht. Es entstand eine Gemeinde, die heute etwa so 30 bis 40 Mitglieder hat und wo wir versuchen, das Zeugnis des Evangeliums weiterzugeben.
Schönes Beispiel ist für mich immer die Andrea Paredes. Sie ist von Pozo Colorado und sie ist da immer mit uns dabei gewesen mit den Kinderprogrammen. Sie war damals selbst Kind da. Und später ist sie dann nach Asunción gegangen und hat als Lehrerin gelernt, ist zurückgekommen nach Pozo Colorado, hat da auch ihren Einsatz gemacht in der Schule, in der Gemeinde. Und zurzeit ist sie hier Lehrerin in der Decut La Rosa, auch eine Schule, die wir hier als Gemeinden unterstützen. Und sie macht da einen sehr guten Dienst. Und sie ist auch Sonntagsschullehrerin in unserem Ministerio Español hier. Und ich glaube, da schließt sich so der Kreis ein bisschen. Wir waren ein Segen für sie und sie ist jetzt ein Segen für uns hier.
Die Erfahrungen, dass spanischsprachige Personen seit mehr als 15 Jahren unsere Gottesdienste aufsuchten und wir ihnen Übersetzung anboten, führte dazu, dass wir 2010 mit spanischen Gottesdiensten begannen. In den ersten Jahren gestalteten wir diese Gottesdienste noch gemeinsam mit der MBG Philadelphia. Als Folge des Gemeindeleitbilds, als Gemeinde wollen wir im interkulturellen Umfeld barmherzige, echte und dynamische Nachfolger Jesu sein, entstand 2015 unser Ministerio Español. Momentan werden monatlich zwei spanischsprachige Gottesdienste angeboten, sowie auch Hauskreise, Sonntagsschule und Teenager-Treffen in spanischer Sprache.
Hace 12 años mi familia y yo vinimos a vivir al Chaco. Era un deseo familiar el de salir de Asunción. Ya no nos gustaba esa vida intranquila que se lleva en Asunción. Entonces vimos la oportunidad de venir para acá. Y yo creo que fue un llamado de Dios porque mi hijo tuvo una oportunidad laboral aquí en Filadelfia y tuvimos esa suerte, esa bendición de poder seguirle a él. O sea, yo creo que era como una chispita que faltaba encender para que nosotros pudiéramos venir acá a vivir. Y ahora en abril se cumplieron 12 años que hemos venido y creo que ya me siento como parte de la gran familia Menó. Siempre sentí un acompañamiento de todas las personas que me han acompañado en este proceso. Los aprecio mucho y quiero seguir en esta iglesia. Quiero crecer, seguir creciendo, porque sinceramente me han brindado muchas cosas.
En realidad son 18 años más o menos que yo estoy formando parte de la iglesia, de la, en cierta forma, y era como un ir y venir, ¿verdad? Y hace como 2 años que realmente, después de bautizarme, ¿verdad?, que me quedé como, que lo tomé como hogar espiritual, ¿verdad? En primer lugar, porque siempre pertenecí acá, ¿verdad? Pero también por la gente, por el trato de la gente, por la amabilidad de la gente, porque siempre me hicieron sentir bienvenido en este lugar. Y con el tiempo yo me fui acostumbrando a eso, o sentirme como en casa, ¿verdad? Pero más adelante, mucho tiempo antes del bautismo, yo he participado también en otros cultos, en otras iglesias. Pero acá, en este lugar, fue en el único lugar donde, en cierta forma o en ciertos momentos, siempre se me presentaba una imagen acá. Una imagen que todavía no pude realizar, que tengo que lograr hacerlo todavía. Pero es en el único lugar donde se me presenta esa imagen cada tanto en los cultos. Y eso fue para mí como una señal de que este es mi lugar.
Das stetige Wachstum der Gemeindemitglieder und der Gemeindefamilie machen es notwendig, dass in den Jahren 2001 bis 2004 in mehreren Etappen unsere Kirche gebaut wurde. Reinhard Sawatzki hat den Kirchbau als Bauherr in dieser Zeit begleitet.
Ja, ich denke, die Gemeindeglieder, die müssen sich alle ganz einig sein, wenn sie eine Kirche bauen wollen oder auch irgendeinen anderen Bau. Wenn die Mehrheit von den Gemeindeglieder dafür ist, dann glaube ich, kommen die Finanzen zusammen. Wohl nicht alle auf einmal oder sehr schnell. Ich denke, da kann man auch ruhig einen Kredit aufnehmen. Wichtig war mir, dass wir doch eine gute Baukommission hatten. Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Und wenn ich mitgearbeitet habe, wenn ich mal irgendwie Kritik bekam, dann haben andere doch gesagt, das hat nur einer gesagt, lass das dir vom Puckel rutschen und weiterarbeiten. Ich denke, die Kirche ist sehr gut gelungen. Das ist eine sehr schöne Kirche. Was ich ein bisschen mich mehr erhoffte, dass die Akustik ein klein bisschen besser wäre. Aber wir haben ja auch viel harte Wände, harten Boden und harten Dachboden. So, da geht noch was zu ändern, glaube ich, mit Teppiche.
Nach der 9-jährigen Gemeindeleitung von Heinz-Dieter Giesbrecht und der 8-jährigen Leitung von Horst-Dieter Jans konnte unsere Gemeinde, geprägt durch unser Leitbild aus Liebe zu Christus, wollen wir familienfreundliche, seelsorgerliche und missionarische Gemeinde sein, weiter wachsen und zählt heute 611 Mitglieder.
Ich würde mal sagen, eines der großen Stärken war, dass ich mich nicht alleine gelassen gefühlt habe. Ich habe natürlich auch andere auf anderen Arbeiten gestanden, in anderen Dienststellen und so weiter, wo das vielleicht mehr darauf angekommen ist, sagen wir mal von der Seite her, dass man alleine gelassen wurde. Hier habe ich immer wieder das Empfinden gehabt in der Gemeinde, das ist eine Bruderschaft, das ist ein Team, da sind Geschwister, die beten für uns, die stehen hinter uns, die machen uns Mut. ja, das hat uns wirklich auch Mut gemacht und da haben wir Gemeinde erlebt. Ja.
2020 wird die Gemeinde von einem Pastorenteam geleitet, das sich aus den Brüdern Thilo Harder, Heinz-Dieter Giesbrecht, Kenny Gosen und Matthias Neufel zusammensetzt. Die Quarantäne hat uns in diesem Jahr vor ganz besondere Herausforderungen gestellt. Doch Jesus baut seine Gemeinde. Und so freuen wir uns auf Dezember, wo wir ein Tauffest mit rund 18 Personen gemeinsam feiern wollen. Das Gemeindeleben geht weiter. Und hier noch ein paar Beiträge von unseren Kindern, Teenies und Jugendlichen, die berichten, wie sie unsere Gemeinde erleben.
Also ich mag an dieser Gemeinde, dass die uns Bibelstunde lassen machen und dass wir anderen Menschen helfen können mit der Kollekte und so weiter. Mir gefallen die Geschichten und was die lernen und wie die das auch lernen. Und auch, dass wenn wir dann verschiedene Sachen machen, da was damit zu tun ist und ja.
Ich mag gerne diese Ost-Juniors-Blätter, die wir in der Post bekommen.
Ich mag es hier einfach sein, weil es hier ist eine gute Atmosphäre. Man wird hier wahrgenommen. Die Sonntagsschule, der kennt einen beim Namen.
Ich liebe an der Ost-MWG, dass sie die Teenie-Programme sehr fördern, wo wir auch viel von Jesus lernen können und auch viel Spaß haben können, auch die Poso-Einsätze und auch die Offenheit der Menschen dieser Gemeinde, aber auch wenn die Teenies mal die Gemeindestunden können organisieren. Dass wir so einen Gottesdienst mal gestalten können und dann einfach da auch singen oder Kindergeschichte erzählen oder sowas.
Also an unserer Gemeinde liebe ich, dass wir hier viel Gemeinschaft mit den Christen pflegen, dass wenn jemand in Not ist, dass wir füreinander beten, dass wir einander helfen und aber auch, dass wir als Teens auch viel Sport machen.
Was ich an dieser Gemeinde so liebe, dass die haben in dieser Zeit trotzdem Bibelstunde und so und dass hier so eine gute Gemeinschaft ist.
Mir gefällt an unserer Gemeinde, dass wir eine Familie sind und jedes Mal, wenn wir kommen zur Gemeinde, dass wir einfach einen großen Segen bekommen, nicht nur von den Jüngeren, sondern auch von den Älteren. Und es ist einfach schön, so eine große Familie zu haben.
An unserer Gemeinde gefällt mir die Gastfreundschaft. So, wenn andere Leute aus anderen Gemeinden kommen oder so, werden die einfach herzlich begrüßt, auch einfach einen Segen mitgegeben, auch wenn das nicht gerade zu der Gemeinde gehört.
An unserer Gemeinde gefällt mir, dass man sich untereinander hilft, unterstützt und einen nicht alleine lässt. Ja.
An unserer Gemeinde gefällt mir, dass wir viele verschiedene Aktivitäten haben, dass wir verschiedene Interessengruppen beteiligt haben können. Mir gefällt die Gemeinschaft, die wir haben, dass wir wie eine Familie sind, eine geistliche Familie. Und ich fühle mich wirklich zugehörig da. Und ich wünsche einem jeden, dass er das auch haben kann.
Also mir gefällt an meiner Gemeinde, dass wir uns gegenseitig unterstützen und auch helfen. Und dass man auch freundlich aufgenommen wird, wenn man neu in die Gemeinde kommt.
Mir gefällt an unserer Gemeinde, dass es so viele Möglichkeiten gibt, mitzuarbeiten und dass eigentlich jeder das tun kann, was er mag und was er gut kann. Und dann gefällt mir auch, dass man einfach immer freundlich begrüßt und willkommen geheißen wird. Und es gibt einem das Gefühl, zu Hause zu sein.
Ich möchte abschließend noch Grußworte von der Vereinigung der MBG Paraguay weitergeben. Eldon August, unser Vereinigungspastor, schreibt Folgendes. Wir freuen uns mit euch und gratulieren zu diesem Fest. In 30 Jahren ist die Philadelphia Ost MBG ein fester Bestandteil der Stadt Philadelphia, Kolonie Fernheim geworden. Als Leib Christi, wo er, Jesus, das Haupt ist, wird Christus durch die Philadelphia Ost MBG sichtbar. In Gottes Wort heißt es, dass Christus in der Gemeinde in seiner ganzen Fülle ist und wirkt. Freut euch als sein Leib, dass ihr dieses erlebt. Und seid bemüht, dass viele weitere es noch miterleben. Epheser 1, Vers 23. Die Gemeinde ist sein Leib. Er, der alles zur Vollendung führen wird, lebt in ihr mit seiner ganzen Füllung. Eldon August, Vereinigungspastor. Damit kommen wir dann auch zum Abschluss dieses Jubiläumsgottesdienstes. Und ich hoffe, dass dein Herz sich durch diese Geschichte der Treue Gottes hat neu erwärmen lassen, so wie meines. Und ich gebe mir und dir folgende Frage zum Schluss mit. Was kannst und willst du tun, damit Jesus Christus, unser Erlöser und Herr, das gute Werk, das er in dieser Gemeinde begonnen hat, auch vollenden kann, bis er wiederkommt? Was willst du tun? Gott möge unsere Gedanken und Motivationen leiten, damit jeder von uns ein lebendiges Werkzeug in der Hand des Meisters sein kann. Das letzte Lied, das wir nun hören, wird uns von einem Kinderchor vorgetragen. Damit soll die Zukunft unserer Gemeinde in den Fokus rücken. Allerdings, diese Kinder, die da gleich singen werden, sind inzwischen schon erwachsen. Und ich hoffe, dass Gott in und durch ihr Leben bereits so manches in bunten Farben gemalt hat. Das ist nämlich der Gedanke dieses abschließenden Liedes. Und bevor wir dieses Lied hören, möchte ich noch einen Segen aussprechen, den wir in Hebräer 13, in den Versen 20 bis 21 finden. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen, und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.